Herzlich willkommen zu einer Episode Spielfilme. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir befinden uns auf dem Dungeon Core Classics Tag am 26. Juni 2021. Und wir haben, während die Leute gerade sich in dem Turnier beweisen, hier bei Dungeon Core Classics, die Zeit genutzt, um eine kleine Aufzeichnung zu machen, um einen besonderen Film zu besprechen. Frank ist mir dabei eine große Hilfe. Und vielleicht, bevor wir dazu kommen, was wir für einen Film gucken, das ist eine ganz besondere Episode. Wir hatten nämlich drei Filme zur Auswahl gestellt, Frank. Welche drei Filme waren das und wie haben sich die Patrons dann entschieden?
Genau, wir haben auf Patreon das Ganze zur Umfrage gestellt und wir hatten zur Auswahl Einer gegen das Imperium, The Devil Rides Out von Hammer und Captain Kronos, Vampirjäger, der auch von Hammer. Und gewonnen hat Einer gegen das Imperium. Oder
besser bekannt Original, vielleicht als Hunter from the Future.
Hunter from the Future oder im Original Il Mondo di Yor.
Sehr gut. Wusstest du, dass es auf einem argentinischen Comic basiert?
Nee, das war mir neu.
Ja, das ist ziemlich faszinierend. Ich habe geguckt, ob man das irgendwo auftreiben kann, aber leider war mir das nicht vergönnt.
Es muss ja irgendwie aus den 70ern sein oder so.
Ja,
da ist ja dann schon ziemlich obskur dran zu kommen, wahrscheinlich, wenn der jetzt nicht irgendwie Marvel oder so hintersteckt, sondern irgend so ein argentinisches Kleinstlabel.
Könntest du dir vorstellen, dass Yor Teil des Marvel-Universums wäre? Das wäre irgendwie schon ganz interessant, oder?
Das fände ich geil. Würde ich Marvel wieder gucken.
Das wäre ziemlich großartig, ja. Ja, wie schon angekündigt, es ist Einer gegen das Imperium geworden, beziehungsweise Yor, Hunter from the Future. Und wie üblich in diesem Format Spielfilm wollen wir uns zunächst darüber unterhalten, worum es so ganz grob in dem Film geht. Es lohnt sich natürlich, vorher den Film gesehen zu haben, denn wir spoilern hier alles, ja? Also alle Infos, das Ende wird verraten, das hilft nicht. Ihr werdet eh nicht mehr wissen, als wenn ihr den Film gesehen hättet. Das ist halt nicht, das ist so ein bisschen wie Atlantis Inferno, was sich auch lohnt, sich nochmal anzuhören, auch wenn man den Film nicht gesehen hat. Das haben wir damals mit Kite aufgezeichnet. Wir werden gleichzeitig dann untersuchen, welche Szenen wir uns aufgeschrieben haben, die uns sehr gefallen haben. Dann gucken wir, was wir rollenspielerisch daraus ziehen können. Und zum Schluss kommen wir zum Fazit und wo man den Film so finden kann. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes diesmal, denn wir sind ja am DCC-Tag. Und ich glaube, das ist einer der DCC-artigsten Filme, die man sich so angucken kann, hätte ich gesagt.
Ja, das passt einfach auch wie die Faust aufs Auge. Also es war ja nicht geplant, dass wir die Aufnahme hier zum DCC-Tag machen. Es war ja auch nicht geplant, dass der Film jetzt die Abstimmung gewinnt. Ganz ehrlich, hätte ich mich auch über einen der anderen mehr gefreut. aber so ist es halt. Es ist ja auch schon alles so gut, wie es ist. Und es passt ja jetzt auch wirklich hervorragend, dass wir zum DCC-Tag jetzt diesen Film halt nehmen können. Das kommt es da doch sehr entgegen.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich das Gespräch gleich lohnen wird hier, denn der hat einige gewisse Kuriositäten so bereits gehalten, der Film, ja.
Bevor wir auf den Film selbst eingehen, vielleicht noch der Hinweis, also den gibt's, ich habe nicht gefunden, dass es den irgendwo zu streamen gibt. Den gibt's aber oft für sehr kleines Geld irgendwo gebraucht oder in
DVD.
Auf DVD gibt es den, es gibt den nicht auf Blu-ray, aber auf DVD kriegt man den sehr günstig. Zum Teil, ich habe den sogar in so einem Set mit zwei anderen trashigen Filmen in so einer Minibox bekommen und so. Also da gibt es schon die Möglichkeit, das ist nicht wirklich ein Problem, an den zu kommen, wenn man den gucken möchte und auch für kleines Geld.
Ja, das ist also wirklich relativ unproblematisch, ja. Das Ganze ist aus dem Jahr 1983 in Italien gedreht. Also ist
von Antonio Margheriti.
Oh, okay.
Der Name könnte vielleicht den einen oder anderen bekannt sein. In Glorious Bastards ist das eine von den Geheimidentitäten von den Nazi-Jägern, Antonio Margheriti. Und der Kerl, der, das ist halt wirklich so ein italienischer, ja, so ein Trash-King, der hat halt echt eine Menge Science-Fiction, Horror- und Action-Klopper rausgehauen. Also auch so Rambo-Kopien später in den 80ern und so. Und auch so ein paar Science-Fiction-Filme so mit diese Goldfischglashelme und so. Ja, also okay, richtig fancy Kram. Also es lohnt sich, wenn man bei dem Film hier Spaß hat, dann kann man da mal weiter gucken.
Ja. Gleiches gilt natürlich auch für den Hauptdarsteller Rap Brown, der unseren Yor spielt. Das ist auch einer der Schauspieler, der bekannt ist für die Trash-Ecke des Kinos, würde ich sagen.
Ja, ist halt so ein Bodybuilder-Typ und der hat auch, ist auch, glaube ich, oft geliftet worden und hat halt auch in vielen, diesen Action-Kloppern, so Vietnam und wir müssen die Jungs wieder rausholen, Filme.
Ja,
ne?
Genau. Und es gibt immer die Szenen, wo die Leute in den Dschungel schießen, weil das Predator so schön vorgemacht hat. Ne? Ja. Und ich glaube, hier kann man auch dann so ein bisschen diesen Übergang zu Yor finden, weil der Film Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger hat natürlich eine Unmenge an Barbarenfilme hervorgebracht.
Hatten wir ja auch schon einen hier.
Genau, hatten wir ja auch schon. Ne, da waren es dann sogar zwei Barbaren, die die Hauptrolle gespielt haben, die Zwillingsbrüder.
Ich glaube, der war auch aus italienischer Feder.
Ja,
Also die Italiener waren da sehr schnell, also es ist grundsätzlich so interessant zu beobachten, wie schnell die immer auf so Züge aufspringen, was so Genres angeht, sobald halt irgendwas kommt. Also die haben auch relativ schnell in den 70ern dann halt Zombie-Filme gemacht, als sie aufkamen aus den USA. Manchmal kommt ja auch sowas wie Spaghetti-Western dabei raus, was so komplett genreprägend ist. Oder auch die ganze Horror-Ecke. Ne? Die haben auch ganz viele tolle Gothic-Horror-Filme später gemacht, dann, also in den 60er, 70er.
Das Ganze Giallo heißt das ja.
Ja, Giallo ist ja im Grunde ein ganz eigenes Genre, das aus Italien kommt. Also die italienische Filmgeschichte ist super spannend, aber es gibt halt auch so Ausreißer wie halt diese Barbaren-Sachen oder diese Vietnam-Action-Klopper. Da gibt es eigentlich keine wirklich guten, aber sind trotzdem sehr sehenswert.
Ja,
und auch unglaublich schnell. Ich meine, 82 kam ja auch Conan der Barbar raus.
Ja. Und 83 war der Film schon fertig.
83 war der Film fertig. Ne? Es war auch mit einer der ersten, glaube ich, die da auf den Zug aufgesprungen sind. Ja.
Also von vielen. Man merkt es aber auch. Wenn wir uns mal die Zusammenfassung des Films anschauen, würde ich sagen, Frank, versuch dein Bestes und versuche möglichst kurz zusammenzufassen, worum es geht in Yor, Hunter from the Future, beziehungsweise einer gegen das Imperium.
Ja, es geht um Yor, das ist der Held des Films. Er ist so ein Hühne, ne? Er ist blond, er ist groß, er ist stark, braun gebrannt, so ein richtiger Sunnyboy. Er sieht aus wie, also man könnte sich den auch gut irgendwie an Venice Beach mit einem Surfbrett vorstellen, finde ich. Wird da gut hinpassen. Und der wandert halt durch diese steinzeitartige Welt, trifft dort auch auf andere Steinzeitmenschen, die da leben, so Dörfler, mit denen er sich da anfreundet, die er rettet. Er trifft auf Dinosaurier in verschiedensten Formen, die er überwinden muss. Es gibt auch böse Steinzeitmenschen, die da rumlaufen. Es gibt auch so Sandmenschen, da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal zu, die er überwinden muss. Freundet sich dann halt auch da an mit, wie gesagt, diesen Dörflern, die er da begleitet. Und er hat halt so ein großes Geheimnis, ist halt, er weiß selber gar nicht, woher er kommt. Er hat halt nur dieses Bronzeamulett, das er mit sich führt, und das ist irgendwie so das große Geheimnis, und er versucht halt rauszufinden, woher er kommt, was es mit diesem Bronzeamulett auf sich hat, und sucht da halt nach Hinweisen, die ihn da voranbringen, und geht diesen Hinweisen dann halt auch nach. So geht halt die Geschichte so voran, und ich weiß nicht, ob es jetzt schon raushauen soll, aber was soll's, so im letzten Drittel kippt der ganze Film auf einmal um und es wird zu einer Science-Fiction-Geschichte. Also während wir uns die ganze Zeit in so einer Steinzeit-Barbaren-Geschichte befunden haben, macht es dann irgendwann so Schnipp und auf einmal schießen die Laser los und Yor trifft halt auf, wie wollen wir das nennen, auf so Roboter und laserschießende Armeen, Raumschiffe, eine Insel im Meer mit einer Basis von modernsten Science-Fiction-Ausmaßen, um es mal irgendwie so zu formulieren.
Genau, das ist ein sehr, sehr harter Bruch. Ne?
Da führt ihn dann halt seine Reise hin, ne, zu seinem Ursprung. Und dort klärt sich dann halt auch auf, woher er eigentlich kommt und was das alles für Leute sind und was ja eigentlich so passiert ist. So mehr oder weniger. Aber da werden wir auch leider im Detail
sehen. Genau, da kommen wir dann drauf. Aber im Grunde genommen ist es so eine ganz klassische Heldenreisengeschichte. Also er kommt an und dieses Amulett führt ihn dann immer weiter in neue Orte und er trifft immer neue Leute und gemeinsam mit Carla und Puck reist er dann von Ort zu Ort und erlebt ein Abenteuer nach dem nächsten, oftmals in Bedrohung durch Dinosaurier oder verfeindete Stammesleute, die ja versuchen, ihn irgendwie zur Strecke zu bringen. Warum auch immer. Das ist irgendwie nicht ganz klar.
Oft wollen sie die Frauen klauen, glaube ich.
Ja, das ist so ein Punkt. Aber irgendwann möchten die auch das Amulett haben, auch wenn das irgendwie vorher gar keine so große Rolle für sie spielte. Es ist ein bisschen wirr und auch das Ende ist ein bisschen wirr. Dazu kommen wir dann noch mal zur Betrachtung der guten Szenen beziehungsweise der Szenen an sich. Und ich würde einfach mal anfangen mit einer guten Szene, ja. Und ich starte einfach mal mit dem besten Filmdokument, was wir in den 80er Jahren vielleicht sogar bis heute haben. Und das ist das Intro. Es ist, ich wünschte mir, wir könnten das einspielen. Ja. Es ist das beste Intro aller Zeiten.
Wir haben das Intro auch schon auf der Niederrhein-Con gezeigt. Da haben wir so einen kleinen Filmworkshop gemacht und haben mal ein paar Ausschnitte aus verschiedenen Filmen gezeigt. Und da haben wir auch dieses Intro gezeigt und halt auch die Szene, wo es halt diesen Bruch macht, den ich gerade beschrieben habe. Das kam auch sehr gut an, glaube ich.
Also, also das ist auch, das wird auch, wenn bald wieder Veranstaltungen möglich sind, wird das gerne, auch nochmal stattfinden, weil das ist ein ziemlich guter Workshop, meiner Meinung nach. Da sind ein paar große Highlights dabei. Aber das Intro ist halt pures Gold, ja. Es ist von hier Oliver Onions gemacht, ne, der, die das natürlich das Duo bekannt für zahllose Bud Spencer und Terence Hill-Filme, ne? Also wirklich sehr markanter Song. Und es gibt zwei Varianten von dem Song. Es gibt eine Variante, die in dem Film spielt und eine Variante, die sozusagen auf der CD ist, mit den Best Hits von Oliver Onions. Und ja, was soll man dazu sagen?
Also, wie unterscheiden die sich denn? Ich kenne nur die aus dem Film.
Der Text ist anders.
Ah, okay.
Der Text ist anders. Die wichtige Zeile, Yours World, He's a Man, die ist natürlich noch dabei.
Das ist im Grunde der Refrain, ne? Also das ist der Refrain. Und das ist ja auch richtig in so einem Chor, ne? Also das kommt ja richtig so, Yours World, he's a Man. Ich kann nicht singen, aber hört euch das mal an.
Unglaublich.
Und dann auch dieses ganze Keyboard-Gedudel dazu irgendwie und dann immer Yours World. Immer dazwischen. Das ist echt ein guter Song.
Das ist richtig großartig.
Aber er passt irgendwie überhaupt nicht rein.
Nein, null.
Das passt überhaupt nicht rein.
Wir sehen währenddessen, sehen wir, wie Yor in, der hat sehr wenig an, ja. Er hat so einen typischen Lendenschurz, hat so eine Keule oder so eine Axt hat er dabei. Ja,
so eine Steinaxt, so eine richtige
Feuersteinaxt. Und so Feldstiefel hat er an.
Genau.
Und dann läuft er. Und
seine Bronzeplakette da
umhalten. Stimmt, genau, das Amulett, wichtig, genau. Und ansonsten läuft er durch so eine italienische Steinlandschaft. Nee,
das ist in der Türkei gedreht. Das hat mich nachgeschaut. Das ist so eine türkische, weil ich fand die ganz markant. Da sind nämlich, das ist so eine Wüste, so eine Steinwüste und der hüpft da halt von Fels zu Fels. Und da sind halt relativ interessante Steinformationen, die dann halt so ein bisschen spitz zulaufen und oben drauf dann wieder so einen dicken Stein oben drauf haben. Genau. Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön optisch. Also, deswegen hatte ich halt geguckt, was das für eine Wüste ist. Das liegt so in der Türkei. Wo sie das dann halt gedreht haben. Und da, hüpft er dann von Stein zu Stein im Hintergrund. Smasht Oliver Onions den Song raus.
Ja, und dann ist unter anderem, hört man so die Liedzeile, ne? He never sees the sun. Und dann sieht man ganz deutlich, wie er eben unter diesem strahlenden Sonnenhimmel durch die Gegend läuft und so. Ja. Das ist wirklich pures Gold. Und wenn jemand weiß, wie es möglich ist, Musik zu lizenzieren, dann möge er mich doch bitte anschreiben. Ich hätte wahnsinniges Interesse daran, diesen Soundtrack zu nutzen für folgende DCC-Podcasts. Das wäre für mich das Beste. Also es ist wirklich absolut faszinierend. Ja. Und man kann den bei YouTube sich anhören, den Song. Das ist
mit eingeblendeten Text sogar, so Karaoke-Version ist da, findet man, sucht man nach Yours World.
Das ist meiner Meinung nach das Beste, was auf Film gebannt wurde. Absolut, ist wirklich großartig. Das wäre meine erste Szene, die toll ist. Was hast du denn noch, Frank?
Ja, es geht ja im Grunde dann direkt weiter. Ne? Also danach ist ja noch, also er stapft ja so durch die Gegend und dann kommen halt irgendwie die Steinzeitmenschen, die sich freuen, dass sie dieses fruchtbare, friedliche Tal gefunden haben und dann da irgendwie feiern und tanzen. Und dann sind da hier Brack und Carla. Also Brack ist so ein Zausel.
Brack wäre der Barbar aus den Geschichten von John Jakes, meine ich.
Ist ja Brack.
Pack heißt der.
Pack. Das ist alles ein Name, die haben. Naja, auf jeden Fall, Pack ist halt so ein alter Zausel. Der ist so ein bisschen kleiner und hat irgendwie auch so ein Bart irgendwie und ist so ein älterer Kerl und irgendwie Carla, die nicht seine Tochter ist, sondern irgendwie seine Nichte oder so, ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, die ist irgendwie so eine Prinzessin von einem König, der nicht mehr existiert oder so.
Ja, genau. Also
das ist ganz merkwürdig.
Solche Thesen sind jetzt nicht, kann ich nicht widerlegen. auf jeden Fall sind die beiden irgendwie unterwegs und jagen einen Stachelschwein und dabei kommt auf einmal so Triceratops aus dem Gebüsch.
Mega.
Und das ist im Grunde auch schon direkt die Szene, die einsetzt, nachdem Yor halt da rumspaziert ist. Und dann müssen sie sich halt irgendwie gegen diesen Triceratops, der da aus dem Gebüsch halt kommt, irgendwie verteidigen. Da ist dann halt, sind dann in die Enge gedrängt und der Alte versucht mit seinem Holzspeer dann irgendwie gegen den anzugehen. Und dann kommt Yor zur Rettung und hackt halt wirklich mit seiner Feuersteinaxt dann auf diesen Triceratops rum. Und der wird richtig blutig irgendwie. Das ist richtig, richtiger Matsch. Und diese Pappmaché-Gummipuppe, die da ist, die sieht auch so geil aus. Ist halt auch sehr, sehr grobmotorisch irgendwie. Und und dieser ganze Kampf läuft dann halt so. Und danach, nachdem er tot ist, meint Jordan, ja, jetzt müssen wir erstmal das Blut trinken. Das Blut unserer Feinde gibt uns Mut und Kraft, sagt er. Und die Dörfler sind beeindruckt und feiern ihn danach. Und dann geht halt irgendwie, ne, dann trifft er halt auf die und finde ich halt irgendwie eine schöne Szene, die geht direkt los, direkt Vollgas, ne? Nachdem man gesehen hat, hier ist Joa, da sind die Dörfler und jetzt gibt's aufs Maul.
Und hier sieht man dann auch die erste Parallele zu Sindbad, denn dort kam der Zyklop auch relativ rasch nach 10 Minuten.
Ja, stimmt.
Und das startet also sofort mit einem Highlight. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass dieser Triceratops, sagen wir mal, sehr rudimentäre Bewegungen hat.
Und ich glaube aber trotzdem, dass er für das von dem Budget einen ganz guten Anteil gefressen hat.
Ja, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich anschließend die Zugangsbedingungen später zu diesem Chemiewerk, wo die dann drin sind. Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz günstig gewesen sein. Aber vermutlich war der Dino, also es sind ja zwei Dinos, kommt ja später noch einer. Ja,
später kommt noch einer.
Ist das zumindest so ein Bereich, wo man durchaus sehen kann, ja, da wurde noch ein bisschen was investiert. Sieht aber, ich glaube, auch damals hat den
keiner. Ich finde es aber irgendwie, ich finde es nett, weil da halt auch richtig mit diesem Blut rumgematscht wird.
Ja, das stimmt.
Also es ist jetzt kein Splatter-Film, aber ich war schon ein bisschen überrascht, genau, was du ja sagst, ne? Dass der doch so von ihm zu Klump geschlagen wird und wirklich offensichtliche Wunden dann halt auch da rein gebaut wurden und also in der Form, beziehungsweise in dieser Konsequenz, sieht man das nicht so häufig, finde ich.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Das
fand ich auf jeden Fall ganz gut.
Ich würde dir die zweite Szene überlassen, die ebenfalls wahrscheinlich Filmgeschichte schreiben wird, mit der Riesenfledermaus.
Ja.
Darum würde ich jetzt kurz was Kleines einmal erwähnen. Und zwar das Amulett von Yor. Das ist natürlich die billigste Art und Weise, um ein Geheimnis eines Charakters aufzubauen. Ja, dieses merkwürdige Amulett und niemand weiß, was das ist. Aber irgendwie ist das Symbol mystisch. Und Yor weiß auch immer, in welche Richtung der gehen muss. Ich vermute, dass dieses Amulett irgendwie in die Richtung deutet. Das wird aber nie so gesagt. Ja,
also, es sind auch ständig Leute, die das sehen und sagen, oh, sowas habe ich schon mal gesehen.
Genau.
Der und der hat das getragen oder so. Weil das ist ja auch anscheinend aus einem Metall, das sie nicht kennen. Also wir sind ja wirklich in so einem Steinzeit-Setting. Und ich würde mal unterstellen, das ist irgendwie Bronze. Und das fällt den Leuten halt irgendwie auf. Und die sagen auch, finde ich auch nett für den rollenspielerischen Ansatz. Ja. Aber da kommen wir später zu.
Genau. Und das ist im Grunde dann auch im Grunde schon alles, ne? Also ich mag, also das ist super billig, aber ich finde das ist trotzdem ganz nett, weil ja doch, man interessiert sich dann schon so ein bisschen und Yor ist natürlich auch, ja weiß ich nicht, liebenswert ist er ja nicht unbedingt, aber der hat immer so einen unglaublich stumpfen Gesichtsausdruck, wenn er so in die Kamera grinst. Das macht ihn in gewisser Weise dann menschlich.
Ich habe auch irgendwie so, der machte schon einen sympathischen Eindruck, ne? Das ist halt so ein Sunnyboy-Typ irgendwie. Ja. Er hat wirklich so ein strahlemann-weißes Lächeln, ne? mit seiner blonden Perücke, die er da auf hat. Aber er macht halt auch so ein bisschen so ein Treu-Doof, ne?
Das ist
Simple Man.
Also der ist auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, so ein Typ, ich glaube nicht, dass er so ein unterhaltsamer Typ ist, aber der ist kompetent in seinen Kampffähigkeiten.
Ja, aber er ist auch nicht aggressiv. Also
nee, aggressiv ist er auch nicht.
Er ist auch nie wirklich so, dass er mal richtig ausrastet. Ja klar, wenn dann halt so ein Dinosaurier kommt, dann kriegt er halt gut auf den Deckel und wird er auch zum Klump gehauen.
Ja.
Und auch diese Steinzeitmenschen. Aber er ist halt jetzt nicht irgendwie einer, der irgendwie grundsätzlich irgendwie allen aufs Maul hauen will oder
so. Nee, das stimmt, ja. Also, ja, der ist eben, ist unser Held einfach, ne? Das stimmt so.
Und also, da unterscheidet er sich auch von Conan, würde ich sagen. Ne? Conan,
das stimmt, halt, ja.
Conan ist Auseinandersetzung, ne? Und what's best in life. Das ist, der hat schon ein bisschen andere Mentalität.
Ja, aber Conan ist eben auch jemand, der sozusagen das, ne, also so ein bisschen auch unterhaltsam ist, ja. Also, ne, Conan ist auch, ne, der wird auch hier mit Sabotei wird er einen schönen Abend verbringen, ja, oder so, ne? Und das ist bei Yor, habe ich ja den Eindruck, scheint irgendwie nicht so ganz die Sache zu sein. Aber wie gesagt, das Amulett, super simple Sache. Fand ich aber trotzdem ganz nett, irgendwie so um dieses, ne, es ist eben auch Metall und der Rest ist ja im Grunde auch wirklich sehr steinzeitlich, ne, so richtig, richtig, also die kämpfen nie mit Schwertern, es sind immer nur Knüppel und so weiter, nur ganz zum Schluss, oder in der Wüste gibt's, glaube ich, ein brennendes Schwert, was irgendwie sehr alt ist, aber zu der Wüste kommen wir gleich noch.
Ja, insofern, weil es hat dann halt auch was, jetzt wo du das halt so sagst, auch mit dem Conan-Vergleich, ne, also das Geheimnis des Stahls, könnte man sagen, ne, das ist da noch gar nicht bekannt. Und dementsprechend sind alle ganz fasziniert von dem Metall, das er da oben hat.
Genau, das ist das Geheimnis des Amuletts sozusagen, genau, ja. Das ist schon nicht schlecht. Okay, dann werfen wir nochmal einen Blick auf die zweitbeste Szene, denke ich, in diesem Film. Die
ist auch absolutes
Highlight. Denke ich, wie aus einem DCC Großtat des Kriegers hier Tabelle stammen könnte. Das ist wirklich das 1A.
Die Situation ist halt folgende: die bösen Steinzeitmenschen haben Kala entführt, also die Begleiterin von Yor und Pak, und nehmen die mit in so eine Höhle. Und diese Höhle, die hat eine relativ große Öffnung. Die ist halt in so einem Fels und hat eine ziemlich große Öffnung, also mehrere Meter hoch, würde ich sagen, ist der Eingang. Mhm. Man kann halt von außen so reingucken. Und da haben die dann halt Feuer und haben irgendwelche Holzspeere an den Wänden und irgendwie so rudimentär sich so ein Lager aufgeschlagen da drinne. Und Yor und Pak schleichen sich an und gucken halt da rein und beobachten das Ganze, treiben dort, was sie denn da machen. Die haben, glaube ich, auch so Holzkäfige, wo die drin, die Gefangenen halt, genau. Und die schauen sich das so an und währenddessen taucht auf einmal der Nachtvogel auf. Also so wird er halt auch genannt von Pak. Achtung, der Nachtvogel. Und dann gucken sie nach oben und dann huscht so ein großer Schatten über die hinweg. Es ist halt, wir sind halt in der Nacht. Und nimmt keine Gefangenen, sondern schießt den dann halt einfach ab mit so Pfeil und Bogen und der fällt dann auch im Grunde direkt runter, kriegt nochmal eine aufs Maul und dann passiert das, womit man halt nicht rechnet. Der nimmt halt diesen Nachtvogel, der im Grunde sowas ist wie eine Riesenfledermaus, packt die an den Beinen und springt dann mit der Fledermaus als Gleiter hinein in diese Höhle. rettet die Frau und haut dabei noch irgendwie ein paar von diesen schwarz bemalten, bärtigen, mit Perücken und angeklebten Bärten Steinzeitmenschen um. Ist einfach, also allein die Idee, ja, ich nehme jetzt mal diesen toten Vogel und fliege dann mit denen als Leiter in die Höhle rein, um dann alle zu überraschen und da noch ein bisschen Terz zu machen.
Es ist fantastisch.
Völlig over the top, aber also eigentlich auch eine gute Idee.
Es ist absolut fantastisch. Also ohnehin müssen im Laufe dieses Films viele Abgründe überbrückt werden. Also im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt immer Brücken, die sich zurückziehen oder die man erst irgendwie runterlassen muss und so. Und hier hat Yor natürlich, da merkt man eben, der ist auch ein Mann des Kopfes, ja? Der ist ja auch nicht dumm. Der kann auch sich die Physik zunutze machen. Und wir wissen ja dann später, Yor ist ja im Grunde der Nachfahre eines großen Rebellenführers, der wahrscheinlich auch für sein Geschick im Kampf und für seine guten Ideen gefeiert wurde. Und hier sieht man dann eben, Yor hat so das instinktiv im Blut.
Ja.
Es ist absolut faszinierend. Muss man auch gesehen haben, ist wirklich toll.
Ja, das ist wirklich, Großtat des Kriegers trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Also ich versuche eine verrückte Idee noch umzusetzen, um meinen Angriff, den ich jetzt starte, noch ein bisschen mehr Pep zu geben.
Ja, wenn das erreicht ist, also gibt es so eine kleine Verfolgungsjagd dann noch innerhalb dieses Höhlen, Gebildes, in denen sich dann...
Was ich übrigens sehr cool fand, die ganze Hülle ist ziemlich nice, da können wir aber auch nachher nochmal drüber quatschen.
Ja, ja, sonst greift das ruhig auf, ich wäre jetzt schon fast bei der Wüste, also ich fand das mit der Höhle auch ganz schön, also da gibt's eben... Also
die Höhle ist halt, die gehen dann halt auch tiefer in die Höhle und dann rein und da sind halt auch diese Steinzeitmenschen, die sie dann halt verfolgen in die Höhle hinein und dann gibt's da halt so verschiedene Schreine und es gibt so eine Leichengrube, in der so lauter Skelette liegen, die müssen sie halt überwinden mit so einer Holzbrücke, die sie da, die aber auch nicht wirklich als Brücke, sondern das ist eigentlich so mehr wie so ein Holzstamm, den sie halt da drüber legen und dann da drüber kriechen müssen. Also, sie können da jetzt nicht so richtig. Ist alles ein bisschen, gemächlich, wie sie sich da vorarbeiten müssen. Gibt dann halt irgendwelche Schluchten und dann kommt auch noch so ein Damm, den die dann aufbrechen, um die ganze Höhle zu überspülen da drinnen und so. Also, das fand ich eigentlich ein nettes Dungeon-Element. Also, ist wirklich nur am Ende eine Szene, aber da ist eine Menge drin. Und klar, nichts, was man nicht schon mal irgendwo in einem Dungeon drin hatte, aber ich finde es halt schön, sowas auch mal in der Praxis zu sehen, ne, wie sowas aussehen kann. Ja, weil, und ich meine, im Rollenspiel hat man oft halt irgendwelche, ja, irgendein Schrein in der Höhle und irgendwelches Lagerfeuer und hier eine Leichengrube und da irgendwie eine Schlucht und die überwunden werden muss oder so. Und ich finde es aber immer nett, wenn man sowas doch mal in der Praxis mal sieht und wie damit dann halt umgegangen wird.
Ja, und es ist ein gutes Beispiel dafür, du kannst dich ja nicht mit dem ganzen Stamm da anlegen, ja, also du musst ja schon irgendwie gucken, was irgendwie geht, und dann musst du wieder dein Kopf einsetzen, um das Ganze zu lösen, ja, und dann benutzt Jor natürlich die Macht des Wassers, um die ganzen Leute nach draußen zu katapultieren, und so findet er dann mit Carla einen Weg zurück zu Pack, um dann weiterzureisen.
Ja.
Und die Reise geht in Richtung der Wüste, dort, wo eine Hexe leben soll, und die Feuergötter, so war das, glaube ich. Und da ist das erste Mal, habe ich da ein bisschen gezuckt, weil Jor immer weiß, wo er hin will. Und ich habe mir das nur erklären können, indem er dieses Amulett hat, was vielleicht andere Amulette
sind. Ja, sagt denn aber im Dorf, dass diese Frau hinter den Bergen ist, in der Wüste. Also das sagen sie ihm schon.
Ja.
Also ihr kriegt da irgendwie eine Richtungsangabe, hat er da wohl irgendwie schon bekommen.
Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen verrückt, das Ganze. Und dann kommen die dann eben in diese Wüste und da geht Jo auch alleine hin. Also da bleiben dann die anderen beiden zurück, meine ich. Und dann läuft er so ein bisschen durch die Gegend und da kommt eine ganz schöne Szene eigentlich, die mich ein bisschen an den Herrn der Ringe erinnert hat, mit den Mäntel aus... hier von Galadriel, diese Elfenmäntel, die einem helfen, sich zu verstecken. Denn da läuft dann Jor an so einer scheinbaren Felsformation vorbei und dann entpuppt sich die Felsformation tatsächlich als diese, ja, sagen wir mal, sehr merkwürdigen Wüstenkrieger, die im Grunde mit so Bandagen verbunden sind und so weiße Kalkhaut haben und ja, am liebsten mit Feuerwaffen kämpfen, also Waffen, die entzündet sind, nicht Schusswaffen.
Genau, no, ja, sie haben halt so Fackeln oder
genau. Und das ist aber ganz schön gemacht. Da sind irgendwie so ein ganzer Haufen von irgendwie 5, 6 Leuten, die dann irgendwie so zusammensitzt und hockt und dann so aussieht, als wäre das wirklich so ein Stück Felsgestein und die.
Sieht man auch als Zuschauer erstmal.
Ja, das stimmt.
Also, ne, Jor spaziert da irgendwie durch diese Wüste an diesen Felsen vorbei und dann geht er halt da, sobald er dran vorbei ist, löst sich aus der Wand auf einmal, ja, lösen sich so, weiß ich nicht, 4, 5.
Ja, das ist so eine kleine Gruppe.
Mit diesen Bandagen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Das war schon camouflagemäßig ganz gut gemacht. Ich glaube, wenn man drauf achtet, dann sieht man es direkt. Aber ich war erstmal auch, wo kommen die denn auf einmal
her? Ja, für den Effekt war es eigentlich ganz gut. Also muss ich auch sagen, ja.
Ja, naja. Und so ein bisschen was Mumienhaftes hatten die auch, fand ich, mit diesen Bandagen, die sie rum hatten.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass im Grunde so wie so Mumien sind, die da leben und werden natürlich angeführt von einer wunderschönen Hohepriesterin, die Göttin ist. In der Wüste gibt es einen Eisblock, in dem Leute eingefroren sind, mit diesem Bett ein bisschen wirrer zu werden.
Ja, genau. Ja.
Und diese Göttin wird dann angebetet, weil sie eben Wasser erzeugen kann von diesem Eisblock. Ja, sie schmilzt das dann immer und darum sind dann die Wüstenleute ihre Untertanen. Aber am Ende kann sie natürlich Jors Charme nicht widerstehen, denn Jor ist natürlich auch jemand, der es durchaus versteht, Leute für sich zu gewinnen. Und er macht ein paar überzeugende Argumente bezüglich der Verwandtschaft, denn offensichtlich, ne, die Zauberin hat ebenfalls dieses Amulett und beide kommen irgendwie so zusammen und dann lassen die das Ganze zurück. Okay. So. An dieser Stelle hatten wir eine kurze Unterbrechung, denn das Telefon hat bei mir geklingelt und jetzt sind wir wieder da und ich hoffe, wir können einfach da aufgreifen, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren nämlich stehen geblieben in der Wüstenstadt, genau. Und Jor konnte mit der Zauberin dann gemeinsam fliehen aus der Wüstenstadt. Hast du denn noch was in der Wüstenstadt gehabt, was irgendwie dir gefallen hat?
Also ich fand das mit dem Eisblock wirklich cool, ne, weil die haben dann halt in dieser Höhle ist halt dieser riesige Eisblock und da drinnen sieht man halt schemenhaft die eingefrorenen Leute, die alle irgendwie anscheinend so ein Amulett tragen, das auch so ein bisschen leuchtet. Fand ich ganz nett. Es war aber alles ein bisschen merkwürdig, fand ich dann auch, wo es halt so obskur wurde, wie du ja sagst, dass die beiden dann flüchten. Ich meine, sie war die Anführerin von diesen Sandmenschen. Und dann macht sie irgendwie mit Jor irgendwie den Deal, dass er die alle angreift und wie die dann flüchten davor. Ganz merkwürdig, irgendwie, vielleicht ist sie doch irgendwie mehr gefangen als Anführerin gewesen, aber so richtig klar war das nicht.
Nee, das war irgendwie etwas merkwürdig. Aber wie gesagt, so langsam zerfasert der Film auch ein bisschen. Das wird jetzt in der Folgezeit noch ein bisschen mehr sein. Da gibt es noch mehr, eine schöne Szene mit so einem flammenden Schwert. Das finde ich nochmal ganz nett.
Das brennende Schwert ist auch ganz cool, ja stimmt.
Das ist nochmal ganz nett. Ja, und dann geht's dann im Grunde auch schon weiter mit der Geschichte. Und was wäre denn deine nächste Szene, Frank?
Ich gucke gerade mal, also später gibt es dann ja nochmal einen Kampf mit einem anderen Dinosaurier, der jetzt aber nicht wirklich groß, also ist vergleichbar mit dem ersten Kampf.
Ja, ich glaube, da gibt es nur, kann man einmal sehen, dass der Dinosaurier ein bisschen Glück hatte und einen kritischen Angriff ihm gelungen ist, denn er konnte die Waffe von Jor zerstören. Das ist dann das Einzige. Ja. Aber sonst ist da nicht so viel.
Sonst wären wir halt schon langsam in dem Bereich, wo sie sind, dann halt in dieser, wie du es gerade meintest, Chemiefabrik unterwegs sind.
Ja, das sieht wirklich so aus, ja. Ich habe eine Szene noch vorher, wenn ich dann die kurz noch reinbringen darf. Mhm. Also im Grunde bestehen jetzt vor allen Dingen sehr viele Etappen, bestehen jetzt aus Reisen, ja, also dann haben wir
Wir fahren mit dem Floß und so.
Sind mit dem Floß unterwegs und dann später mit dem Boot unterwegs zu der Insel. Ich mag das übrigens ganz gerne, also sie sind erst zu Fuß unterwegs, dann mit dem Boot und so und am Ende fliegen sie auch weg, das kann man auch schon mal aufgreifen. Aber es gibt noch eine Szene, die fand ich vorher nicht schlecht, da geht es darum, dass diese Zauberin aus diesem Wüstenreich, die wird von einem dieser blauen Stammeskrieger, die ganz am Anfang hier auch Jor und diese friedlichen Steinzeitbewohner da irgendwie bedroht haben, die wird dann getötet von denen. Und dann hat sie nochmal die große Einsicht. Also sie sagt dann, wo man hin muss und was irgendwie Sache ist und was die nächste Quest ist. Während sie stirbt. Ja, sie hat dann genug Zeit, um das noch alles zu erklären. Aber das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, und dann geht's im Grunde schon los. Ne, dann sind sie auf dem Boot, ein wunderschönes Miniaturboot übrigens mit so kleinen Figuren von Jor, Pack und Carla.
Gerade in den Sturm und alles wackelt.
Und dann kommen immer so Wellen und so. Und dann kommt auch öfter mal so manchmal wird so ein bisschen der Film beschleunigt und manchmal wird er ein bisschen verlangsamt. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Und dann sind sie auf in dem letzten Teil des Films, der ja beginnt, dass das Dorf vorher mit Laserstrahlen angegriffen wird, ne?
Ja, genau. Das ist ja, bevor sie auf das Boot irgendwie steigen, erreicht sie dieses Dorf an dem Meer. Also es ist wirklich so am Strand und da wohnen halt auch wieder nette Bewohner. Und die erzählen aber, dass irgendwie hier ein Gott irgendwie runtergefallen ist. Das fand ich auch irgendwie, ist halt total das DCC-Ding, ne? Also die kommen halt in dieses Dorf am Strand und was ist denn hier so los? Die sind alle ganz nett und erzählen dann, vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ist halt irgendwie ein Gott vom Himmel gefallen und der hatte irgendwie so einen Metallanzug an, der ähnlich war wie halt das Amulett, was Jor hat, wird dann direkt wieder drauf verwiesen. Und er hatte auch so goldenes Haar, weil Jor ist auch interessanterweise der einzige Blonde, der rumläuft, außer die Göttin, glaube ich, ja, die war auch blond.
Genau.
Und dann hat er das Dorf mit Feuer bekämpft, erzählen sie halt, und die haben dann halt irgendwie gegen den gekämpft, aber dann war er dann irgendwie weg. Und es blieb nur so ein merkwürdiges Ding zurück, das in der Höhle liegt. Das aber nicht anfassen, das haben sie einfach liegen lassen. Und das ist dann halt auch schon so ein anscheinend irgendwie ein elektrisches Gerät, das da liegt. Irgendwie in so einer Größe von einem Tricorder, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, genau, das ist, bin auch nicht sicher. Das ist irgendwie so ein Armband oder so. Das ist irgendwas, was man am Handgelenk festmacht oder so. Also,
so wie wenn einer sein Smartphone beim Jogging irgendwie so am Arm festmacht.
Ja, genau, ja.
Ja, das passt. Ja, genau, und das ist halt dann, ja, dann geht es dann noch so ein bisschen weiter und dann bricht sich auf einmal die Hölle los und aus dem Meer heraus, also von Richtung Meer, werden Laserstrahlen auf das Dorf geschossen und das halbe Dorf niedergemacht. Das ist dann halt so der Moment, wo es halt kippt.
Ja.
kippt, wo es halt sich sehr stark wandelt.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, also Jor wird da auch ziemlich böse und wird dann, macht sich dann auf, zusammen mit seinen Begleitern, um dieses Problem dann ein für alle Mal zu lösen auf der Insel der Götter. Und dort stellt man dann sehr schnell fest, ja, hier sind nicht nur Roboter, hier gibt's auch besondere Reaktoren und wirklich Hochtechnologie, die hier ist. Interessanterweise aber alles in so Tempelanlagen eingebaut. Das fand ich optisch eigentlich ganz ansprechend.
Stimmt, das ist immer so ein bisschen sowas, Tempelartiges, Religiöses, so, ne, viel so.
Ja, Säulengänge gibt's viele.
Altäre.
Genau, ja. Und merkwürdige Mosaike an der Wand und sowas. Und dann gibt's aber auch immer wieder so automatische Türen zum Beispiel, die sich dann öffnen und schließen. Und auch wieder Brücken, ja. Also immer,
es gibt immer wieder Brücken. Ja, und Jor wird ja getrennt von Puck und Carla bei dem Schiffbruch. Die erleiden ja dann Schiffbruch in dem Sturm und Puck und Carla sind dann alleine unterwegs, während Jor dann, ich glaube, der wird auch richtig eingesammelt von den Robotern und mitgenommen und dann wird er da zur Rede gestellt oder aufgeklärt von dem Höchsten. Das ist halt der, der auf der Insel lebt und da so das Sagen hat und anscheinend auch die Bewohner der Insel unterdrückt und auch die Roboterarmee unter seiner Kontrolle hat.
Ja, und an dieser Stelle, als der Höchste ihm erklärt, was irgendwie so die Problematik hier ist in dem Ganzen, also dass die restliche Welt von radioaktivem Staub übermannt ist, dann gibt's wirklich, ich weiß nicht, ob das nur in meinem Film ist, aber ich vermute, weil Frank auch lächelt, dass es auch in seinem Film ist, da gibt's wirklich einen ganz harten Cut. Und dann wird fast am Ende des Satzes wird der abgeschnitten, der Höchste, und dann erklärt eine der anderen vom großen Volk dieser hohen Mächte, die da irgendwie leben, dass der Höchste irgendwie ein böser Übeltäter ist und jetzt müssen wir was gegen den unternehmen. Und wir haben auch hier schon genau den Plan, was wir machen.
Und ja, dann das ist aber dann ja bei Carla und Puck. Die sind ja die treffen ja im Grunde auf diese Widerstandsbewegung oder so, von den unterdrückten Bewohnern und die dann halt irgendwie schon diesen Plan haben.
Ja.
Und das ist, also ich glaube, da an der Stelle ist auch schlecht geschnitten. Ich habe auch gelesen, es gibt wohl zwei Fassungen davon und ursprünglich war das wohl sogar als vierteilige Serie geplant. Also da ist wohl wirklich ein bisschen hier und da verschütt gegangen.
Jetzt als vierteilige Serie könnte ich mir das sehr gut vorstellen, gerade wenn jede Teil mit dem Intro-Song eingeleitet wird.
Das würde auf jeden Fall aufwerten, ja.
Es gibt übrigens noch eine Variante von dem Intro-Song. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Es gibt so eine Instrumentalversion, die auch spielt in
Laufe. Ja, die kommt zwischendurch ab und zu auch mit dieser Flöte, die dann die Pures Melodie.
Gold. Ja. Pures Gold, ja. Ja, ich habe in diesem letzten Teil die Architektur hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das fand ich ganz nett. Und dann gibt es eigentlich noch eine Szene, die mir sehr gefallen hat, und zwar war das, es ist zugleich lustig, aber auch irgendwie ganz cool, dass Jor findet natürlich dann auch mit den, also findet dann Waffen, also durchaus auch Laserwaffen und so weiter, und dann gibt's dann wirklich diesen Kampf mit dem Allerhöchsten, den man sich so ein bisschen vorstellen kann wie Darth Vader, aber irgendwie nicht so cool, ja. Der hat keine Maske auf und so, der hat nur so einen Umhang mit so einer Kapuze und ist dann immer so im Schatten und ein bisschen. Das ist
ein bisschen mehr so der Imperator halt so, ne?
Ja, genau. Es ist irgendwie so eine,
ich meine, die Soldaten sehen alle aus wie Darth Vader, das sollte man vielleicht mal erwähnen. Die sehen wirklich alle aus wie Darth Vader.
Ja, aber der Höchste hat so eine Eisenhand, so ein Handschuh, der irgendwie mich so ein bisschen hat dran erinnern lassen. Und Jor sagt dann eben, ne, also hier, ihm wird dann irgendwie diese Laserwaffe gegeben und Jor sagt, nee, der muss mit den alten Waffen besiegt werden. Und dann nimmt er so eine Stange und rammt die dem Höchsten in den Bauch. Und der Höchste lebt dann noch 15 Minuten lang mit dieser Stange im Bauch, um den Reaktor daran zu hindern, dass er explodiert. Ist absolut faszinierend.
Also es ist wirklich, und so schön du die Sets fandest, ich finde dann auch, dann wird es halt auch irgendwie dann billig, weil dann befinden wir uns auch im Finale nicht mehr in diesem netten, tempelartigen Zukunftsszenario, sondern in einer Fabrikanlage. Ja. Also es ist wirklich eine Fabrikanlage. Man sieht da halt diese Gangways, die da halt so lang gehen zwischen irgendwelchen großen Kanistern, und dann sieht er irgendwelche Schalter und irgendwelche Hebelchen. Diese Widerstandsgruppe ist auch in so einem Raum, der so aussieht wie so, da sind so lauter so Schaltschränke mit irgendwelchen Anzeigen drauf, so wie man das halt sich vorstellt in einem
80er Jahre Chemiewerk
oder ein Elektrizitätswerk, so, ne? Ich weiß nicht, wenn einer Tschernobyl gesehen hat, die Serie, so, wo die da an diesen Schaltern sitzen, um das alles zu überwachen, diese ganzen rudimentären Konsolen, mit denen die da alles irgendwie bedienen.
Ja, und alles irgendwie so ein bläulich-grau sieht das aus,
wo man
unterwegs ist, ja.
Ja, und so lange Gänge halt dann irgendwie durch diese Fabrikhalle mit irgendwelchen Rohren und irgendwelchen Tanks oder irgendwelchen Schränken, und das, da kippt es dann halt leider auch, und was halt vorher wirklich interessant aussah, wird auf einmal zu so einem, was ist denn das jetzt gerade? Ist das jetzt A-Team? Oder?
Ja, das stimmt, ja. Also, ich habe sonst nur noch die Endszene jetzt.
Mit dem Flieger.
Mit dem Flieger, wo dann im Grunde auch der Reaktor explodiert, und dieses Volk, was ich so, weiß nicht, man könnte das vielleicht so, also wirklich im allerweitesten Sinne als so Melni Bonea bezeichnen, die sind auch alle so albinoartig und blond und irgendwie so sehr mächtig in gewisser Weise. Man weiß aber auch nicht warum.
Vielleicht, also so richtig beweist sich das ja auch nicht. Also klar, die haben anscheinend technologisch fortschrittliche Waffen.
Ja.
Aber haben die jetzt so psychische Kräfte? Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht. Also der eine kann jedenfalls irgendwie die Roboter daran hindern, zu kämpfen. Obwohl er blind ist, kann er trotzdem die Armaturen bedienen und so. Das ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Wie gesagt, jetzt wird's ganz wirr am Ende. Naja, und dann fliegt am Ende dieser Gleiter los, und dann endet das Ganze. Und ich habe mir diesen kurzen Satz aufgeschrieben. Ich komme mal kurz zu meinem Notizbuch. Denn der ganze Film endet mit, also alle überleben, ne? Pak, Kala und auch Yor überleben und sind dann in diesem Flieger. Und dann heißt es nur, Yor wird zu den Menschen des Festlandes zurückkehren, entschlossen, seine Kenntnisse einzusetzen, um der Menschheit eine neue Zukunft zu geben. Und dann kommt wieder das Intro, also so der Song, ja. Und dann endet der Film. Im Sonnenuntergang fliegt dann dieses Raumschiff, was offensichtlich ein ferngesteuertes Flugzeug ist, davon, weil das einmal so einen ganz kurzen Cut
so einen Satz macht, ne?
Genau, ja, so einen Satz nach unten, und dann gewinnst du wieder an Höhe. Es ist aber irgendwie schon ganz, ganz niedlich gemacht mit dem
Moment. Ich würde aber gerne noch auf eine Sache zurückkommen. Im Finale gibt es auch noch mal einen schönen Moment, wo man auch wieder von der Großheit des Kriegers sprechen könnte, weil Pak ja irgendwie an den Reaktor rangeht. Und dann sind die auf einmal getrennt, dann ist halt diese Schlucht da. Pak ist auf der einen Seite und Yor und Carla sind auf der anderen, und Pak kann dann irgendwie den Reaktor da irgendwie manipulieren, muss dann aber wieder zurück, und dann macht Yor so eine schöne Zirkuseinlage, in der er sich halt wirklich wie so Artisten halt darüber schwingt und Pak an den Händen packt und die beiden dann zusammen halt wieder zurückschwingen. Also wirklich wie so eine Artistennummer. Hat mich ein bisschen rausgebracht, aber war auch irgendwie witzig und auch eine schöne Idee. Ne? Also es ist auch wieder so ein Moment, wo man denkt, da hat er wieder gut gewürfelt.
Ja, vor allen Dingen, weil Pak ja auch so alt ist. Ja, also ist ja, ist ja irgendwie so weit über 60, würde ich mal sagen. So wirkt er jedenfalls. Und ist aber trotzdem sehr kompetent. Ne? Also das finde ich irgendwie auch ganz cool. Der ist also ein sehr guter Bogenschütze und hat auch so eine sehr akrobatisch hier veranlagt und auch so ein bisschen der gute, getreue Gefährte, ne, wie Sabotai.
Ja, wobei viel Charakter hat er ja nicht.
Nee, nicht wirklich.
Ne, er kann halt Dinge, ab und zu sagt er mal so hier und da einen Satz, aber also Sabotai hat auf jeden Fall sehr viel mehr Charakter. Definitiv. Eigentlich hat in dem Film auch niemand wirklich Charakter.
Ja.
Bis auf Yor.
Ja.
Vielleicht.
Und Carla definiert sich eigentlich auch nur über Yor. Ja, also sie ist im Grunde immer eifersüchtig, wenn Yor eine weitere Frau kennengelernt hat.
Was auch häufiger vorkommt.
Was sehr häufig vorkommt, He's the Man, ne? Heißt
ja, es ja, ja,
im Song, insofern, ja. Aber das ist, es ist grauenvoll geschrieben, ja. Das muss man einfach mal sagen, es ist einfach ganz grauenhaft. Aber auch in diesen Bereichen finden sich Sachen, die sich fürs Rollenspiel gut einsetzen lassen. Vielleicht findet man gerade in diesen Untiefen gute Sachen fürs Rollenspiel. Darum besprechen wir sowas ja auch. Du hattest schon im Eingangsgespräch erwähnt, dass es gar nicht so viel auf deiner Liste gab zum Thema Rollenspiel. Insofern bin ich natürlich jetzt gespannt, was denn so für dich das erste Ding ist, was du dafür rollenspielerisch rausziehen kannst.
Also was ich schon gesagt habe, ich finde es halt schön, wenn man Dinge, die man halt aus einem Rollenspiel gut kennt oder oft schon erlebt hat, nicht gesehen, sondern erlebt oder auch gespielt hat, dass man die dann halt doch mal in der Praxis sieht. Ne? Also wie diese Höhle mit diesen ganzen Sachen. Irgendwelche merkwürdigen, ja, ich finde, er ist auch relativ kreativ, was die Gegner angeht. Ne? Also das ist auch so eine Sache, die hat mir sehr gut gefallen. Es gibt halt so klischeebehaftet, die alle sind, aber es ist zumindest nicht so, dass es hier nur so eine Art von Monster gibt, die immer wieder verwertet werden. Also es gibt halt verschiedene Arten von Dinosaurier. Es gibt diesen komischen Nachtvogel, Fledermaus. Es gibt diese Steinzeitmenschen mit ihren falschen Bärten und die blau angemalt sind, um halt die Insekten fernzuhalten.
Das fand ich übrigens ziemlich
cool. Also, mit denen. Sogar gesagt, ja.
Die wirken ja dann so wie Monster, ja. Aber die sind dann eigentlich, haben die sich nur angemalt, genau, ja, um die Mücken
fernzuhalten. Wird sogar gesagt, ich glaube, Pack erklärt es irgendwann, dass sie halt diese dunkle Haut haben. Also, das wird nicht so schwarz angemalt, als wenn die alle irgendwie so lange irgendwie an einem Auto rumgeschraubt haben oder so. Mhm. Und erklärt das dann halt. Und dann halt die Mumienmenschen, diese Sandmenschen, von denen wir schon erzählt haben, die alle mit Fackeln gekämpft haben oder irgendwie mit Feuer in irgendeiner Art. Mhm. Fand ich auch schön. Und dann halt am Ende die Roboter. Also es gibt da echt eine Vielzahl an Begegnungen mit irgendwelchen Kreaturen. Was man ja auch oft im Rollenspiel sieht. Ne? Man stolpert so von einem Monster zum nächsten und das kann man scheiße finden, das kann man auch gut finden. Ich finde es halt schön, einfach mal sowas in der Praxis zu sehen. Das macht einfach Spaß.
Ich würde die Sachen mit den Monstern auch mal kurz aufgreifen, beziehungsweise den Gegnern oder den Feinden, die man dann so aufgreift. Was ich ganz nett finde, ist zum Beispiel, dass die eine, diese eine Stammesgruppe zum Beispiel dann um die Beute kämpft. Das finde ich irgendwie ganz nett als Szene, wo dann die Charaktere wieder handeln können. Ja, also es gibt dann irgendwie auch Uneinigkeit zwischen den Leuten, beziehungsweise es gibt so eine Szenerie, wo dann eben um den Schatz gekämpft wird. In dem Fall war es natürlich dann die Frau, weil wir in den 80er Jahren sind. Aber es ist eben schon so ein Bereich, wo ich sage, finde ich irgendwie ganz interessant, weil es dann den Spielern wieder Möglichkeit gibt, etwas zu tun. Ne? Also zum Beispiel, wenn die Spieler gefangen wären, die Charaktere, dann wird dann um die gekämpft und dadurch ergibt sich dann wieder eine Möglichkeit für die irgendwie rauszukommen oder so. Ne? Also da wieder eine Option, was machen zu können. Und dann
ja, ist ganz, ganz, ganz wichtige klar. Sache. Ne? Also gerade wenn man einen Spieler in so eine Sackgassensituation bringt, wie halt sie sind gefangen, dann muss man denen halt auch Anreize bieten, irgendwas zu tun oder sich irgendwie zu beschäftigen. Ich meine, wenn du dich in so einer Zelle befindest, ist jetzt ein bisschen ab vom Film, aber finde ich trotzdem passend, dann bist du ja eingeschränkt. Du kannst dann sagen, ja, ich taste halt die Wände ab oder ich suche, ob irgendwo eine Stange los ist. Aber irgendwann bist du mit deinen Mitteln halt am Ende. Sagen wir mal wirklich, du willst sie jetzt nicht völlig, sagen wir mal, da finden die jetzt nichts. Dann musst du ja trotzdem irgendwie einen Anreiz liefern, dass die Spieler etwas machen können. Und dann ist halt sowas wie ja, eine Uneinheitlichkeit bei den Feinden, bei den Wächtern oder so. Da kannst du halt auch ein bisschen mitspielen. Ne? Dann kannst du versuchen, die zu provozieren oder mit denen zu interagieren, ne, mit deinen Gefängniswärtern.
Genau.
Du hast dann, das ist schon wichtig. Da musst du halt auch ein bisschen Input liefern als Spielleiter, ne? Und das halt auch zeigen, dass es da anscheinend Unstimmigkeiten gibt oder dass da demnächst irgendwie was kommt, was die Charaktere nutzen können.
Du hast dann wieder eine Möglichkeit, irgendwo einen Hebel anzusetzen, um dann was zu tun. Ne? Das stimmt, ja. Und was ich auch noch ganz gut finde, das ist eben das, was du ganz am Anfang erzählt hast, ne? Dass das Blut deiner Feinde dir Kraft gibt. Das ist toll. Also das ist wirklich gut.
Ja.
Ja, also wird nicht mehr aufgegriffen dann in dem Film, aber fand ich trotzdem ziemlich gut.
Ja, also irgendwie viele, viele Klischees, die hier verwertet werden. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann ist das völlig okay, finde ich.
Ja,
fand ich und auch. Und was ich halt auch schön finde, was man halt nicht so oft sieht, und da kommen wir halt auch zu diesen TCC-Affinität, ist halt, so ein Settingbruch, ne, so ein Genrebruch, zu sagen, okay, wir haben ja jetzt wirklich irgendwie eine Stunde lang uns nur mit Steinzeitmenschen und Dinosauriern irgendwie beschäftigt und irgendwelchen merkwürdigen Hexen und Eisklötzen und weiß der Teufel. Und jetzt plötzlich befinden wir uns in der Welt mit Robotern und Lasergewehren. Mhm. Ist ja totales DCC-Ding. Ja? Ja. Also ich meine, ja gut, es ist nicht von DCC erfunden. Ich meine, Bobberats Fluch ist ja im Grunde genauso.
Ja, oder
das legendäre DSA-Abenteuer.
Der Atomreaktor, ja, in der
Wüste. Genau, es gibt ja auch alte D&D-Abenteuer, die auch so ähnlich funktionieren. Ja. Aber ich finde das halt auch cool. Das macht auch Spaß. So, ja. Und auch dann in dieser Situation, ich meine, wir haben ja auch
Bis die Zeit gefriert.
Bis die Zeit gefriert gespielt. Und es macht einfach auch Spaß, diesen Settingbruch halt mitzuspielen. Ne? Also aus einer vertrauten Welt in eine unvertraute Welt, die man als Spielerin vielleicht kennt, aber wo man weiß, der Charakter, der kennt das nicht. Mhm. Und damit dann halt zu interagieren, aus dieser Perspektive heraus, das macht einfach Spaß.
Ja. Man sieht das auch ganz gut exemplarisch an dieser Basis des Höchsten, ja. Also ich fand das wirklich ganz gut gemacht. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, wie so ein gewaltiger Säulengang, wie in so einem ägyptischen Tempel oder sowas. Und dann hat man dann aber eben so merkwürdige Apparaturen, mit denen er dann, Kommunikationsgeräte hat oder.
Er wird auch medizinisch eingescannt, liegt auf einer Liege und dann ist da so ein Plexiglas-Konstrukt um ihn herum und so.
Genau,
und
es kommt ein Spiegellabyrinth da drin.
Ja, stimmt, Spiegellabyrinth kommt auch. Also da ist noch echt viele Ideen verwurstet, leider auch dann immer oft wieder verfallen oder einfach nur waren halt da, aber spielt keine Rolle.
Ja.
Aber da bietet der Film schon einiges an Stuff. Ne? Wie gesagt, alles auf billigem Niveau. Erwartet da jetzt keine Marvel-Action, aber wenn man sich darauf einlässt, kann man da auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Und wenn man eine DCC-Gruppe hat mit Leuten, wo man weiß, okay, die ticken so und die haben da Spaß an sowas, dann kann man da sicherlich mal sich einen schönen Abend machen und ein, zwei Bierchen dabei trinken. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
Das auf jeden Fall, ja. Ich habe noch einen Aspekt, den ich gerne einbringen würde. Und das hat nicht nur mit DCC zu tun, sondern geht allgemein fürs Rollenspiel. Habe ich früher auch ab und an mal gemacht. Wenn ein Rollenspiel, Abenteuer oder ein System einen guten Intro-Song hat, ja, dann lohnt sich das durchaus, den einzuspielen, um sozusagen in Stimmung zu kommen. Ja, also wenn man zum Beispiel Star Wars spielt und dann läuft die Star Wars-Musik, ne, und dann gibt es so einen gelben Text, der dann läuft, was das letzte Mal passiert ist und so weiter, dann ist das gut. Dann kommt man in Stimmung. Ich sag mal, also, ne, Yor ist halt, werde ich immer, wenn ich den Namen höre, werde ich diesen Intro-Song im Kopf haben. Und das ist auch viel wert, finde ich.
Ja, das ist auf jeden Fall catchy. Also,
ja.
Und ich habe ja auch, also ich hasse ja, mir Charakternamen auszudenken. Deswegen heißen meine Charaktere ja ständig so wie halt aus irgendwelchen schlechten Filmen. Ne? Also ob die jetzt dann Yor heißen oder Kutschek und Gore oder so. Also das ist ja auch immer ein willkommener Quell an Inspiration für irgendwelche Namen, die jetzt nicht schon total ausgelutscht sind. Und dasselbe halt auch für Musik, ja. Also der Yor-Song ist relativ speziell, aber auch gerade in so unbekannteren Filmen nach Hintergrundmusik zu suchen, ist natürlich auch immer eine gute Sache. Damit man nicht immer wieder den Conan-Soundtrack und den Herr der Ringe-Soundtrack und den Indiana Jones-Soundtrack rauspackt. Ja. Den eh alle kennen und dann halt auch immer die entsprechenden Bilder im Kopf haben.
Das stimmt. Da war ja der in der letzten Folge der Soundtrack von Sindbad zum Beispiel wahnsinnig faszinierend, ja, weil er ja direkt schon auch so ein Abenteuergefühl mittrug, aber eben wahrscheinlich den meisten Leuten gar nicht so bekannt ist.
Genau, der ist halt nicht so verbraucht.
Ja. Hast du denn noch was fürs Rollenspiel?
Fürs Rollenspiel jetzt explizit eher weniger.
Ich habe noch eins, mit dem wir dann auch zum Ende kommen können.
Eine Sache vielleicht, ich finde, Dinosaurier als Gegner sind eigentlich, also gefühlt, ist ganz subjektiv, als mein Eindruck, sind recht unterrepräsentiert, bieten aber eigentlich doch eine Menge.
Oh, das ist, ich meine, gut, wir haben natürlich jetzt bei Bis die Zeit gefriert, haben wir gegen einen Dinosaurier sogar gekämpft, gegen T-Rex.
Ja, aber ich.
Aber ja, das ist aber
auch. Es gibt Abenteuer, die sich da total darauf spezialisieren, ne? Ja. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Gegnertypus, der nicht so häufig vorkommt. Also mein Eindruck.
Ja, das ist natürlich, das ist der Dinosaurier, High-Fantasy-Drache, der spricht und Magie beherrscht und noch auf einem Goldschatz sitzt oder so, den gibt's ja bei Conan nicht. Also zumindest wäre der mir nicht bekannt. Hier ist es ja wirklich der Dinosaurier, ne? Meistens sind das irgendwelche Riesenechsen, die noch irgendwie existieren. Das sind dann die großen Drachen in so einem Universum. Und ja, eigentlich finde ich das eigentlich ganz passend in der Hinsicht. Ja. Ja. Ich habe einen Aspekt habe ich noch, den man aufgreifen kann, und der hat so ein bisschen mit einer Metastruktur zu tun hier, denn dieser Film ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn der Spieler das Abenteuer nicht zu Ende geschrieben hat, beziehungsweise die Spieler Fate spielen und Aspekte benutzen, um Sachen sich zu erschaffen. Wir sehen eigentlich eine relativ klare Geschichte am Anfang, wo Yor in einer Steinzeitwelt seine Abenteurertruppe trifft, dann konfrontiert wird mit den ersten großen Gegnern, nämlich diesem merkwürdigen Stamm von diesen blauen Kriegern, über Questen geht und so weiter, bis hin eben zu der Hexe, die hier ebenfalls mit Yors Vergangenheit in Verbindung steht und so weiter. Und dann kommen wir plötzlich auf die Insel mit den Science-Fiction-Elementen, und dann wusste niemand mehr so genau, was wir machen sollen. Das sieht man in dem Film eigentlich ganz gut.
Ja, der wird's auch konfus. Ne? Ja, also da wird auch noch die Geschichte erzählt. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass woher Yor eigentlich kommt. Ja. Ne, dass Yor irgendwie mit seinen Eltern unterwegs ist. Da zeigen sie ihm sogar Videoaufnahmen. Ja. Ne? Wie er dann mit seinen Eltern irgendwie in dieses Fluggerät einsteigt. Und dann sind die aber abgestürzt. Und dann, jetzt schwimme ich auch schon ein bisschen. Aber Yor war der einzige Überlebende und musste sich dann halt als kleines Kind irgendwie durch diese Steinzeitwelt durchschlagen, weil halt er da verlassen wurde. Aber interessanterweise wussten die Bewohner auf der Insel, was mit ihm passiert ist, und haben das auch noch beobachtet, ihn aber trotzdem da alleine gelassen. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig alles. Ne? Also
völlig wirr.
Da wird es halt wirklich wirr. Ne? Und dann hast du halt auch noch die Geschichte mit diesem unterdrückten Volk und mit dieser Roboterkontrolle. Was du meinst, ne? Es wird halt irgendwie konfus. Auf einmal tauchen lauter Dinge auf, die sich noch gar nicht wirklich angedeutet haben, die irgendwie so aus dem Nichts auftauchen und auch irgendwie nicht so wirklich in den Zusammenhang stehen. Und dann gibt's natürlich auch noch diese komischen Cuts, wo dann irgendwie so Sätze nicht völlig beendet werden und auf einmal völlig andere Leute irgendwo auftauchen.
Ja, und es ist im Grunde, sieht man da eben, man hatte so eine grobe Idee, wo es hingeht, und ich bin mir sicher, dass dieser Comic wahrscheinlich da die Grundlage ist für das Ganze.
Ja, oder der Vierteiler, wenn es dir
wirklich. Oder der Vierteiler, ne? Und dann merkt man aber, ja, irgendwie, ne, das ist auch so ein Aspekt, das kann eben auch sein, wenn die Spielrunde ist ein One-Shot und die Spielrunde hat jetzt aber auch gleich einen Anschlusstermin und wir müssen jetzt fertig werden. Und dann fliegen wir halt, ne, der Höchste wird eben besiegt, alles klar, schnell ab in den Flieger, der Reaktor explodiert und jetzt kommt noch hier das Abschluss und ihr kriegt noch Erfahrungspunkte. So, und dann ist das vorbei.
Ja, das Finale wirkt halt überhastet.
Genau, das wirkt ziemlich überhastet.
Ja, es wirkt halt so, als wären da viele Ideen, die aber dann verworfen worden sind.
Ja.
Aufgrund von Mangel von Zeit, Geld oder Ideen.
Ich vermute auch. Ich glaube, dass das ein exzellentes Abenteuer wäre für sowas wie DCC oder auch Dungeon World könnte man, glaube ich, auch gut benutzen dafür oder so. Das ist schon eine ganz, ganz nette Idee. Ich sehe gerade in meinen Notizen, ich muss immer so halb hier auf mein Notizbuch gucken, dass ich noch einen Aspekt habe, den ich vorher vergessen habe. Und zwar, jetzt weiß ich auch, wie sie heißt. Es ist Rhea. Rhea heißt die Feuermagierin, beziehungsweise diese Göttin aus der Wüste. Und da sind zwei Aspekte, die mir gefallen. Erstens, da hast du auch schon gesagt, wenn das Mumien wären, die für die kämpfen, ne? Perfekt. Also finde ich absolut großartig. Also vor allen Dingen, irgendwie ein bisschen merkwürdig natürlich, dass Mumien dann irgendwie mit irgendwas kämpfen, was brennt, und die sind auch sehr leicht entflammbar. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Vielleicht haben die nichts anderes.
Oder? Vielleicht haben die nichts anderes, oder vielleicht ist das eben so die Macht dann eben von der Feuergöttin oder so, die dann eben dafür sorgt, dass alle Sachen irgendwie leicht entflammen. Finde ich aber trotzdem ganz cool. Und der andere Aspekt ist, und ja, das ist mega billig, ja, aber wenn sie stirbt, dass sie dann noch durch den Tod eine Einsicht erhält und den Überlebenden Tipps geben kann für die Zukunft. So, pass auf vor etwas Blauem, was dich besiegen wird oder so. Oder ihr müsst da, dort und dort hingehen und so. Dann finde ich das eigentlich ganz cool, wenn eine Figur stirbt. Also gerade zum Beispiel in so einem Trichter für DCC oder so. Und dann kann man nochmal einen Glückswurf machen oder so. Und dann kann man vielleicht nochmal einen Tipp geben für die Überlebenden oder so. Das finde ich irgendwie ganz reizvoll.
Finde ich eigentlich jetzt ganz gute Idee, auch irgendwie sowas in der Art von, ja, Regelmechanik ist vielleicht zu weit gesprochen, aber also ist mir im Rollenspiel relativ selten vorgekommen und wenn, dann halt auch nur so als Klischee-Gag, so jemand stirbt und lässt dann nochmal irgendwie was Wichtiges fallen, so, aber ist ja gar nicht wichtig, so, ne, ja, sagt meinen Kindern alles Gute oder so, ne, ja. Also diese, sondern aber da vielleicht eine Regelmechanik hinzupacken, dass man, wenn man im Sterbeprozess ist, man nochmal so letzte Worte, die aber auch irgendwie einen Impact haben,
ja,
raushauen kann. Ne? Also vielleicht irgendwie, also ganz wild einen Spielzug bei Dungeon World, der halt sagt, okay, wenn du dann halt stirbst, dann würfel noch mal. Gut, es gibt ja schon einen Sterbewurf, aber wenn du dann halt wirklich stirbst, dann würfel noch mal. Und wenn du dann halt gut würfelst, dann kannst du halt irgendwas sagen, was halt auch Impact auf die Geschichte hat, was halt einen Wahrheitsgehalt mit sich bringt.
Ja, oder die Gruppe bekommt dann ein +1 oder so. Oder bei DCC bekommt sie dann eben der nächste Wurf mit einem höheren Würfel ausgeführt oder sowas, ja. Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Also es ist eine ganz kleine Mechanik und dann ist der Tod irgendwie auch nochmal, weiß ich, der bleibt dann noch vielleicht ein bisschen mehr in Erinnerung. Finde ich irgendwie ganz cool, ja.
Könnte man sich mal drüber Gedanken machen, das irgendwie zu verwursten, ja.
Ja.
Ganz nett.
Das ist im Grunde Hunter from the Future. Wie ich schon sagte, wenn wir die Möglichkeit hätten, hätte ich den Intro-Song hier mehrmals eingespielt, aber leider ist es lizenztechnisch schwierig. Und du sagst ja schon, den kann man sich nirgendwo streamen lassen, den muss man tatsächlich noch auf einem Datenträger kaufen.
Den Film, ja. Ja, also ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Vielleicht findet man den über illegale Quellen, sag ich mal, aber er ist halt. Ich guck mal gerade nach, weil ich meine, der kostet in meinem großen Internetversandhaus.
Ja, der ist sehr leicht.
Wirklich wenig Geld. Gebraucht 2,99. Nee, 2,90 ist der Versand. Gebraucht 9 Euro.
Oh, dann ist er schon
teuer. Es gibt ja auch noch eine Version für 3,55 €.
Ja, okay. Das
sind ja auch einmal geht. Gebraucht. Und den findet man immer wieder mal. Für 4 Euro ist ja hier auch nochmal. Es gibt da also irgendwie verschiedene Auflagen von, die sich aber, glaube ich, inhaltlich nicht unterscheiden.
Wenn du natürlich jetzt dafür Werbung machst, dann wird der Preis natürlich so unermessliche steigen, ja, weil jetzt alle Leute dann irgendwie versuchen, habhaft zu werden. Ich muss allerdings sagen, bei aller Liebe zum Intro-Song, den man sich, wie gesagt, bei YouTube anschauen kann, ich habe das jetzt hoffentlich oft genug erwähnt.
Daniel ist Fan.
Ich bin Fan. Ich mag aber auch die Oliver Onions Bud Spencer Sachen. Die sind halt, das ist eine fantastisch.
Ja.
Ich muss allerdings sagen, ich bin nicht sicher, ob man Yor in seiner Sammlung braucht. Bei aller Liebe zu dem Ganzen, ich bin wirklich unsicher, ob das zum Beispiel so ein Highlight ist, wie die Barbaren beispielsweise, die wir gesehen haben. Was sagst du denn dazu?
Also, ich sag mal, wenn du jetzt da vor dir liegen hast, die Barbaren, Yor und den Sindbad-Film.
Ja. Dann
wäre Yor der Letzte, den ich mitnehmen würde. Dann wäre Yor auf jeden Fall der Letzte, den ich mitnehmen würde, so ganz klar. Das ist kein Meisterwerk, ganz bestimmt nicht. Das ist auch schon Special Interest.
Der ist auch nicht.
Ich würde ihn jetzt nicht vorbehaltlos empfehlen. Das ist auf gar keinen Fall.
Der ist auch nicht, es ist auch nicht so, als ob man da wahnsinnig unterhaltsam sich drüber lustig machen kann oder so. Das ist halt auch ein Problem, ja. Der ist jetzt also auch nicht, der ist dann in gewisser Weise, ich will nicht das Wort kompetent sagen, das funktioniert nicht. Aber sagen wir mal, ernst in gewisser Weise? Ich weiß
nicht. Der haut halt auch nicht irgendwelche One-Liner raus.
Ja, richtig.
Das ist halt so eine Sache, die dem Film halt fehlt. Es gibt keine geilen One-Liner, die rausgehauen werden. Ja. Und es gibt aber auch jetzt nicht, was ja die andere Alternative wäre jetzt halt, wenn das halt so diese Schnodderdeutsch-Rainer Brandt-Synchro wäre, würde den Film vielleicht auch aufwerten oder halt dem noch einen gewissen Mehrwert geben. Das fehlt halt komplett. Da ist er halt, ja, ich glaube, ernsthaft tritt's ganz gut. Ja. Oder trocken. Der Unterhaltungsfaktor, sag ich mal, gerade was jetzt im Bereich Comedy, nenne ich es mal, ist halt nicht wirklich vorhanden. Außer von, ja, obskuren Situationen, die sich da irgendwie, die dann halt ernsthaft durchgezogen werden, wie das mit der Fledermaus.
Ja, das ist natürlich super, ne? Also klar, da, das ist natürlich eine sehr lustige Szene auch, aber klar, als Rollenspieler sagt man, oh, das ist aber, so schlecht ist das gar nicht. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich versuche mal einen Vergleich, ja. Vielleicht stimmst du mir dazu. Würdest du sagen, dass das Yor so ein bisschen ist wie Atlantis Inferno, das letzte Drittel so?
Ja, ja.
So diese Richtung geht das, weil der Anfang von Atlantis Inferno war zum Beispiel wahnsinnig lustig. Ne, da war die hatten dann auch so ein paar, so ein gewisses Buddy-Verhältnis, die beiden Helden, und hatten irgendwie ein paar Gags und so. Und dann kommt da auch bei Atlantis Inferno aber irgendwie so ein komischer Bruch und dann fehlt das plötzlich irgendwie. Eine gewisse Ernsthaftigkeit und Merkwürdigkeit, weil dann irgendwie alle Sachen zusammengemischt werden.
Ja, dann wird es irgendwann zu viel und dann auch zu schnell. Ne? Ich glaube, ähnliches Problem. Also ich sage auch mal, vielleicht, wenn ich Atlantis Inferno und Yor jetzt da liegen haben würde, wäre es schwierig. Denn Atlantis Inferno hat auf der anderen Seite halt echt nochmal alle Regler auf 11. Ne? Also der hat noch mehr over the top. Der hat halt One-Liner, der hat halt irgendwie schräge Charaktere. Der hat auch echt viele inspirierende Szenen. Ja, diese Sachen mit dem U-Boot und so. Und also diese ganze Sache mit diesen komischen Mad Max
Ding und Inka oder Azteken Rockerbande, ne?
Ja, am Ende zerfasert es halt auch völlig, genauso wie bei Yor, wo man halt auch nicht mehr ganz genau weiß, warum ist das hier eigentlich alles so und was soll das eigentlich? Und warum taucht auf einmal die Frau wieder auf, die eben noch irgendwie anscheinend gefangen war und naja. Aber ich sag mal, wer Atlantis Inferno mag, kann sich Yor auf jeden Fall angucken. Oder andersrum. Man muss halt schon irgendwie ein bisschen Schmerzresistenz haben.
Ja, ich glaube auch, wer versucht, eine Barbarenbibliothek aufzubauen mit.
Dann sollte der auf jeden Fall rein.
Also dann sollte der definitiv rein, weil der setzt dem Genre sozusagen die Science Fiction noch dazu.
Wer sagt hier, also dann, und ich gehöre auch so ein bisschen dazu, also ich sammle jetzt nicht manisch alles, was irgendwie mit diesen 80er Jahren Barbaren zu tun hat, aber so Sachen wie halt die Barbaren, dieser hier, Conquest, auch ein ganz großartiger DCC-Film, den werden wir, glaube ich, uns auch nochmal rausholen. Oder oder hier so Arthur ist auch so ein Ding, ne?
Die Deathstalker-Reihe, ne?
Deathstalker-Reihe, ja. Da sind schon Sachen bei, die, das macht schon Spaß. Das ist zwar alles totale Macho-Scheiße, ne? Und auch.
Hey, ja, das ist schon ziemlich erschund, ja.
Ja, und auch in vielerlei, also unter bestimmten Betrachtungen ist das echt, echt Schrott und auch fragwürdig. Aber ich habe halt auch echt, ich kann dann halt irgendwie auch meinen Kopf abschalten und einfach den Spaßaspekt mir eher da, mich darauf fokussieren. Also wenn man sich jetzt ärgern will über den Film, kann man da natürlich auch eine Menge Gelegenheiten. Also ich meine, es gibt auch einige Catfight-Szenen, wo ich mir denke, so, das wäre jetzt nicht nötig gewesen.
Ja, das ist schon ziemlicher Quatsch. Ja,
aber das sollte man auch nicht komplett ausblenden.
Ja. Es ist am Ende ist es ein unterhaltsamer Film. Man hat Red Brown, der natürlich brilliert, der hat ja auch schon mal Captain America gespielt, beispielsweise in der ersten Filmung, die auch wirklich beeindruckend ist, aber
auch auf ihre eigene Art.
Ja, auf ihre sehr eigene Art, ja. Und es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte.
Und war das nicht der, wo Captain America so völlig inkompetent war?
Ja,
ich glaube, es war wirklich so, alle Kämpfe lösen sich durch Zufall oder Blödheit der Gegner, aber nicht dadurch, dass Captain America irgendwie besonders gut das tut, was er kann.
Und das Kostüm ist auch sehr billig.
Ja, ja.
Aber das auch 70er Jahre oder 80er Jahre ist das, meine ich. Ne? Das auch, kann man auch nicht ernst nehmen. Ja.
Nein.
Was bleibt bei Yor ist das Intro. Und am Ende eine interessante Verquickung von Fantasy und Science Fiction. Und ich denke, damit haben wir Einer gegen das Imperium besprochen. Ich wünsche allen noch viel Vergnügen beim Gucken. Und beim nächsten Mal gibt es wieder einen neuen Film, den wir vielleicht wieder von den Patreons bestimmen lassen.
Ich halte das für eine gute Idee. Das gibt ja auch dann den Leuten die Möglichkeit, weil wir brauchen ja dann doch ein paar Wochen, um das dann halt wirklich umzusetzen, den Gewinner dann halt sich vorher sogar zu besorgen oder anzuschauen. Das macht es vielleicht noch mal ein bisschen interessanter.
Ja, finde ich eigentlich auch. Und man hat eigentlich dann immer drei unterschiedliche Sachen zur Auswahl, die wirklich auch alle sehenswert sind. Ja, also auch wenn jetzt mein Fazit zu Yor jetzt, ne, muss man nicht haben, aber ach, gucken kann man den schon. Ne? Also das ist jetzt auch nicht schlimm. Und du hast ja wirklich noch ein paar wirkliche Highlights. Ne? Also ich sag mal, Kronos, der Vampirjäger, ist auch nochmal ziemlich gut. Und Devil Rides Out soll auch tatsächlich dann wirklich fantastischer Film sein.
Richtig gut, ja. Also das sind auch Filme, wo ich dann auch eigentlich so Leuten, die halt kein Problem mit älteren Filmen haben, den beide direkt empfehlen kann. Also
ja. Sehr gut. Ja, klasse. Dann vielen Dank, Frank, für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die hier waren am DCC-Tag. Und dann
Viel Spaß noch beim DCC-Tag. Viel Erfolg an die Turniermannschaften. Ich habe das Abenteuer auch schon spielen können in der ersten Entwurfsfassung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Gold wir am Ende rausgeholt haben, aber ich habe es irgendwo notiert, um halt am Ende mal zu vergleichen, wie es denn halt außer Konkurrenz. Ja, außer Konkurrenz sind wir ja, weil wir Spieltests gemacht haben. Aber ich finde es halt ganz witzig, was mal zu sehen, wie es so rauskommt. Ich bin auf das Feedback gespannt. Also würde mich freuen, wenn da vielleicht ein bisschen was hört.
Bin ich auch sehr gespannt. Sehr gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr alte Folgen von Spielfilm gucken wollt oder anhören wollt, vielmehr. Dann hört auch einfach rein unter podcast.system-metas.de. Da gibt es eine ganze Reihe an Filmen, die wir besprochen haben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!